Heute am Karfreitag ist das Thema das Kreuz aus der Perspektive des Vaters. Das Kreuz aus der Perspektive des Vaters. Ich denke, dass wir schon ganz viele Predigten gehört haben über die Botschaft des Kreuzes und haben dort unseren Herrn Jesus betrachtet. Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig. Aber mir hat Gott aufs Herz gelegt, dass ich heute ein Stück weit mal das Kreuzesgeschehen aus der Perspektive des Vaters uns mal erkläre. Und da gibt es eine Geschichte, die wirklich passiert ist, die wir eben gehört haben im ersten Buch Mose, Kapitel 22, Abrahams Opfergang nach Moria, als er seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, den Isaak opfern wollte. Und in dieser Opferung haben wir eines der größten Bilder im Alten Testament auf die Opferung unseres Herrn Jesus Christus. Isaak ist dort ein Bild für Jesus und Abraham ist dort ein Bild für Gott, den Vater. Und gleich am Anfang, da steht etwas, und es geschah nach diesen Dingen. Da prüfte Gott den Abraham. Was geschah denn nach diesen Dingen? Das ist immer wichtig. Es geschah nach diesen Dingen. Was war denn da passiert? Gott hat dem Abraham die Verheißung gegeben, du wirst einen Sohn bekommen. Und in diesen Sohn sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und als Gott zu Abraham das sprach, da war Abraham nicht mehr der Jüngste und seine Frau auch nicht. Gott hat das Wunder getan, dass Isaak auf die Welt kommt. Aber die Bibel sagt auch deutlich, dass Abraham so nicht so richtig daran glaubte. Und dann bekam er seinen ersten Sohn Ismael von der Hagar. Das war nicht Gottes Plan. Und das waren so ungefähr 14 Jahre vorher. Das heißt, als Isaak geboren wurde, war Ismael schon so zwischen 12 und 14 Jahren. Und Abraham hat den Ismael lieb gehabt. Und eines Tages lesen wir in Kapitel 21, der Schärfste. Er hat ihn so ein bisschen aufgezogen, der Ismael, den Isaak. Und das hat Sarah nicht gefallen. Und Sarah sagte, er soll weg. Und dann muss er sich trennen. Dann muss Abraham seinen Sohn, den er auch geliebt hat, den Ismael, mit seiner Mutter sozusagen verbannen. Und wir lesen dann, dass sie in der Wüste waren. Und dass Hagar es nicht ertragen konnte. Und sie weinte bitterlich. Und dann sagt Gott, ich habe das Gebet eines Sohnes gehört. Also Ismael auch gegeben. Und dann hat Gott eingegriffen. Und sie sind dort nicht verdurstet und umgekommen. Weil Gott auch Ismael gesegnet hat. Und nachdem Ismael aber dann weg war und sozusagen der Sohn der Verheißung, der Isaak, nur noch da war, das hat er gerade überstanden. Wir müssen uns vorstellen, wir müssen uns hineinversetzen in das Leben und das Herz von diesem Abraham. Gerade eine große Tragödie hinter sich. Und dann steht nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Das ist ja oft in unserem Leben, dass wir denken, so jetzt habe ich genug gelitten, jetzt war's. Und gerade dann, wenn wir so durchgebeutelt werden vom Leben, dann prüft Gott weiter. Und das steht hier auch. Er prüfte Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und interessant ist, dass Abraham zuvor sagt, hier bin ich. Als Gott sprach, war Abraham der zuvor sagt, hier bin ich. Und dann sprach Gott, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel das Wort Liebhaben vorkommt. Die erste Stelle in der Bibel, wo das Wort Liebhaben vorkommt. ist 1. Mose Kapitel 22, Vers 2. Und da wird es benutzt für die Beziehung eines Vaters zu seinem Sohn. Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einen Berge, den ich dir nennen will. Wenn ich eines Tages im Himmel bin, werde ich Abraham eine Frage stellen. Abraham, was hast du in dem Moment gefühlt? Gott hatte diesen Sohn verheißen. Gott wusste, dass du ihn lieb hast. Und das ist gut, wenn Väter ihre Kinder lieb haben. Es gibt leider auch Väter, die behandeln ihre Söhne nicht gut. Die haben ständig nur zu nörgeln und machen ihre Söhne kaputt. Das ist nicht gut. Abraham war nicht so einfach. Er hat seinen Sohn lieb gehabt. Und dann hat er jetzt seine Hoffnung auf ihn gesetzt. Er war ein alter Mann, über 100 Jahre. Und die Zeit, als sie 500, 600 Jahre alt waren, war zu der Zeit schon nicht mehr gegeben. Also Abraham wusste auch, es geht bald zu Ende. Meine ganze Hoffnung ist mein Sohn. Alles, was ich geglaubt habe, der Segen liegt in ihm. Und dann sagt Gott ausgerechnet, und den muss ich jetzt opfern. Unser Gott hatte auch einen Sohn. Und in Jesus ist die einzige Errettung. Es gibt nicht noch woanders Rettung. Und hier ist schon ein gewaltiges Bild. Gott bestätigt Abraham, deinen Sohn, den hast du lieb. Und was sagt die Bibel? Der Vater hat mich lieb, das wusste Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn, sagt der Vater, über seinen Sohn. Auf ihn hört. Und wisst ihr, ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einen Berg, den ich dir nennen werde. 1. Mose 12, als Abraham von Gott berufen wird, zu gehen damals, da sagt Gott, zieh in ein Land, das ich dir nennen werde. Ich wusste nichts, aber ich werde dich dort zum Segen setzen. Also Gott hat am Anfang seiner Berufung gesagt, gehe, ich sage dir nicht wohin, aber ich sage dir eins, wenn du gehst, werde ich dich segnen. Und hier sagt Gott, gehe in das Land Moria. Das heißt, hier sagt Gott, wo es hingeht, aber er sagt nicht, was passiert. Er wusste, ich muss da hin. Ich muss opfern. Und was passiert denn? Was passiert denn, mein Sohn? Und wisst ihr, was dort steht? Opfer ihn als Brandopfer. Bibelleser müssen wissen, im 3. Buch Mose, Kapitel 1, folgende. Da gibt es verschiedene Opfer. Brandopfer, Speisopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Heilsopfer und alles Mögliche. Aber das erste Opfer, was in 3. Mose Kapitel 1 genannt wird, ist das Brandopfer. Und das Brandopfer, das war ein Opfer nur für Gott. Da ging es nicht um Sünde und Schuld, da ging es nur dafür, Gott zu ehren. Und das Brandopfer war das einzige Opfer, was vollständig verbrannt wurde. Bei allen Opfern durften zum Teil die Priester noch was essen oder die Familie schon mal Friedensopfer und so. Aber hier durfte keiner was bekommen. Und damals war das so in der Schriftsel. Da war davor dieser eherne Altar, der ständig gebrannt hatte. Und es war wie so ein rechteckiger Kasten und in der Mitte war ein Gitter aus Bronze. Dieser Altar, der war auf einer Erhöhung. Das heißt, der Mensch konnte nur die Wand des Altars hier, der konnte nicht hineingucken. Kein Mensch war so groß, dass er von oben hineingucken konnte, wo das Brandopfer auf den Gitter verbrannt wurde. Nur von oben konnte man hineinblicken. Das ist ein Bild, das nur Gott letztendlich die Tiefen des Kreuzes verstanden hat. Kein Mensch, auch du und ich, wir sind wie die damaligen Alttestamenter. Wir sehen nur die Wand, wir sehen nur stückweise Bruchstücke. Aber was wirklich am Kreuz passiert ist, als das Opfer sich auflöste, bis in den letzten Bestandteilen verbrannt, das konnte man nur von oben sehen. Nur Gott der Vater. Die letzten 3 Stunden von der 12. bis zur, also von 12 Uhr bis 15 Uhr, 3 Stunden, war es um das Kreuz des Herrn Jesus stockdunkel. Man konnte nicht mehr die Hand vor, die Hand vor den Augen sehen. Es war völliger Dunkelheit. Und das ist schon ein Bild, was damals schon in diesem Brandopferaltar gezeichnet wurde. Niemand konnte sehen, wie das Brandopfer in den letzten Aschenteilen in sich völlig zusammenfällt. Und das ist passiert am Kreuz. Interessant ist, dass es an erster Stelle dort, das heißt nicht Opferin als Sündopfer. Da geht es um eine Schuld zwischen den Menschen und dem Heiligen Gott, das steht da nicht. Das steht doch nicht um das Sündopfer, auch nicht. Auch nicht um das Friedensopfer, nein, um das Brandopfer. Und das ist das, was ich euch schon mal damals gesagt habe. An erster Stelle ist Jesus Christus gestorben, um Gott die Ehre zu geben. Er ist nicht an erster Stelle gestorben für deine und meine Sünden. Dafür ist er auch gestorben, aber nicht an erster Stelle. Er ist das Brandopfer. Es ging den Herrn Jesus darum, zu zeigen, Vater, egal was passiert, ich gebe mich dir ganz hin. Ich bin dein Brandopfer. Nur für dich, alles für dich. Das ist auf Golgatha passiert. Und der Vater im Himmel hat sich nie mehr und wird sich nie mehr freuen als das, dass sein Sohn gerufen hat, es ist vollbracht. Ungefähr 28 Mal kommt das Wort Lamm Gottes in der Offenbarung vor. Was das bedeutet, werde ich euch gleich sagen. Also, er geht dorthin. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Früh am Morgen. Wisst ihr, früh am Morgen bedeutet, nicht mehr viel Zeit verstreichen lassen. Gott hat gewusst, ich muss meinen Sohn senden. Und als Jesus ans Kreuz ging, da lesen wir von ihm, er blickte fest in Jerusalem. Er wollte keine Zeit verlieren. Er wollte den Plan seines Vaters erfüllen. Früh am Morgen. Und er sattelte seinen Esel. Abraham macht das, obwohl er der Herr war. Da steht nicht, dass die Knechte das machen. Das ist eigentlich nicht logisch. Im Orient war es so, dass Abraham war ein sehr angesehener, wohlhabender Mann. Der hätte nur mal stehen müssen. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf und seine Knechte sattelten seinen Esel. Steht da aber nicht. Er hat es gemacht. Wisst ihr, die entscheidenden Dinge, die passiert sind am Kreuz, das war das gerechte Gericht des Vaters gegenüber seinem Sohn. Gott war kein Gericht. Letztendlich nicht Satan. Der hat natürlich die Stunde ergriffen, dass er durch die Sünde wecken konnte. Aber derjenige, der letztendlich derjenige war, der das Gericht gerichtet hat, das war Gott, der Vater selbst. Das sehen wir hier schon in diesem Bild, dass er alles selbst und er spaltete Holz zum Brandopfer. Da steht wieder er, wer Abraham. Nur mal hätte da wieder stehen müssen, seine Knechte taten müssen. Nein, steht da nicht. Er macht es. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Er ging. Wisst ihr, dieses Holz ist auch ein Bild. Holz in der Bibel ist auch ein Bild für den Menschen. Und für Gottes Holz ist ein Bild für den Menschen in der Sünde. Die Dornenkrone wurde geflochten aus vertrocknetem Holz. Das Gestrüpp nachher, da werde ich noch hingehen, das hat eine tiefe Bedeutung, wo der Widder seine Hörner empfangen hat, was das bedeutet. Er machte sich auf, er spaltete Holz. Und wir müssen uns vorstellen, als die Arche damals gebaut wurde, aus welchem Material? Holz. Und das Holz wurde zusammen, immer wieder zusammengesetzt, um das Schiff zu bauen. Und was macht man, wenn man Holz zusammen macht? Man klopft. Und bei jedem Hammerschlag, der gegen die Arche geschlagen wurde, hat Gott der Vater schon überlegt, eines Tages gibt es das auch. Am Kreuz auf Golgatha, wo sie meinen Sohn annahmen werden. Jeder Hammerschlag auf die Arche, gegen das Holz, war ein klares Bewusstsein, eines Tages kommen die Hammerschläge für meinen Sohn. Und Jesus selbst war Zimmermann. Und was macht ein Zimmermann, der arbeitet mit Holz? Und was macht er? Das heißt, jedes Mal, als Jesus arbeitete, wusste er, eines Tages kommen diese Hammerschläge auf mich. Christus am Kreuz. Und hier spaltet der Vater das Holz, er hat auch gestanden. Was müsst ihr euch vorstellen, was muss Abraham gedacht haben? Er wusste, Abraham war ein Mann, der wusste durch die Opferung, was passierte. Und er wusste genau, das Holz, was ich jetzt kaputt schlage, das wird mein Sohn verbrennen. Unkenntlich verbrennen. Aber er hat es trotzdem gemacht. Ich hätte noch nicht mehr das Holz geschlagen. Geschweige denn mein Sohn geopfert. Ich hätte noch nicht mehr das Holz geschlagen. Das hätte ich nicht übers Herz bekommen. Hättest du das übers Herz bekommen, das Holz zu schlagen, wo du deinen Sohn opfern müsstest? Ich hätte es nicht bekommen. Ich wäre abgehauen. Was für ein Glaubensmann. Und er machte sich auf. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Satz? Abraham hat auf den Auftrag Gottes geguckt. Seine Augen waren gerichtet auf den Ort, den Gott ihm sagte, ich hätte da gar nicht hingeguckt. Ich wäre da so hingegangen. Ich hätte gesagt, das kann ich gar nicht angucken. Da wird gleich mein Sohn umgebracht. Das geht nicht. Ich hätte da gar nicht hingeguckt. Aber Abraham blickte von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. An der Opferstelle, wer war da? Wer war direkt am Altar? Wer? Die Knechte von Abraham? Nur der Vater und der Sohn. Amen. Nur der Vater und der Sohn. Nur der Vater und der Sohn waren an der Opferstelle. Wer war am Kreuz? Wer war ganz nah am Kreuz? Keiner, außer Jesus. Etwas entfernt war die Frau und auch Johannes. Aber direkt am Kreuz? Keiner. Wer war da? Der Vater. Und sein Sohn. Wie hier schon vorgeschaltet. Die Knechte standen abseits. Bleibt ihr hier. Gott sei Dank waren wenigstens noch ein paar Leute da mit Jesus von beiden, seine Mutter und ein paar Frauen und Johannes. Aber ganz in der Nähe des Kreuzes. Und nur sein Vater. Und dann sagt Abraham, bleibt ihr hier, ich und mein Junge. Was sagt er? Wir wollen hingehen und anbeten. Moment mal, Abraham, bist du jetzt durchgeknallt, das kann ich verstehen. Aber du werdest nicht anbeten, du sollst deinen Sohn umbringen. Aber Abraham, das wissen wir aus Hebräer 11, wisst ihr, was der dachte? Wenn ich meinen Sohn jetzt umbringe, dann macht Gott ihn auf. Das konnte er gar nicht wissen. Es gab im Alten Testament Totenauferstehung bei Elia, bei Elisa, aber das war nicht hier. Vor Abrahams Zeit gab es sowas nicht. Da ist nie jemand von den Toten aufgestanden. Was für ein Glaube. Da gab es. Wir wissen, dass der Jesus auferstanden wird. Wir können sagen, wenn wir jetzt sterben, wir werden leben. Aber das gab es da nicht. Der hat einen Glauben gehabt, unglaublich. Das Opfer.
des Sohnes ist in Gottes Augen Anbetung. Golgatha ist die größte Anbetung, die Gott, der Vater, jemals bekommen hat und jemals kriegen wird. Die ganze Ewigkeit steht in der Bibel, wird immer das Lamm im Zentrum sein. Warum? Golgatha. Und wir werden jede Sekunde, jeden Tag, ich weiß nicht, ob es so eine Zeit nicht mehr gibt, aber wir werden ständig das Lamm Gottes anbeten. Das heißt, Golgatha hat solche Fülle, dass die ganze Ewigkeit, Geschwister, wir werden es nie ausloten. Wir werden die ganze Ewigkeit es nie ausloten, was dort passiert ist. Am Kreuz. Abraham sagt, wir wollen anbeten. Wisst ihr ungefähr, wie alt Isaac hier war? Es gibt manchmal Bilder, so ein kleiner Junge, das stimmt nicht.
14,
12. Er war hier ungefähr 26 Jahre alt. Das war schon ein junger Erwachsener. 14 Jahre war er damals, als er in die Wüste geschickt wurde. Und dann, bis das hier gekommen ist, sind ungefähr 10, 12 Jahre vergangen. Wie alt war Jesus? Knappe 30, 33 und einen halben. Ja. Ist das ein Alter zu gehen? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Wir überlesen das oft so. Da hat Gott einen einzigen Sohn. Wenn du deinen Sohn liebst, wie viele Jahre wünschst du ihm, dass er immer lebt? Können wir uns das vorstellen, dass Gott, nicht irgendjemand, Gott hat seinen Sohn nur 33 Jahre gegeben. Und in dem Alter ist er mit der Blüte seines Lebens. Als damals mein Schwager so krank wurde, da habe ich gesagt, ja, nicht jetzt. Der ist ja noch nicht mehr in der Blüte des Lebens. Das kannst du jetzt nicht machen. In der 90er oder 100, das können wir uns noch mal behalten, aber nicht jetzt. Und wir sind hilflose, erbärmliche Sünder. Wir haben nichts in der Hand. Aber was muss das für Gott gekostet haben, dass er sieht, mein Sohn wird nur 33 Jahre. Also wir haben uns schon mal Gedanken gemacht, wie der Vater, ich weiß nicht, also bis jetzt, wie Gott mir davor bewahren, ich musste noch nie sehen, dass mein Sohn geschlagen wird. Also auch so beim Boxen oder so, also kampfmäßig. Aber Gott sei Dank, und dann ist er ganz gut da und hat noch nie so große Probleme gehabt.
Kam immer gut durch.
Aber stell dir mal vor, du bist dabei, und dein Sohn auf brutalste Weise vor deinen Augen geschlagen wird. Und jetzt auch noch, du hast die Möglichkeit, eine Sekunde alles platt zu machen, und du musst es nicht. Haben wir uns schon mal überlegt, was es Gott den Vater in seinem Herzen gelegt hat, als er gesehen hat, die Leute vollständig und seinen Sohn unkenntlich solche Augen haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott oben nicht runtergekommen ist. Keine Blitz und Donner und Hagel gesendet. Hier lesen wir: Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Wer hat das Holz auf den Sohn gelegt? Abraham. Letztendlich war es der Vater, der das Kreuz auf Jesus legte. Mein Sohn, du musst es sehen. Wer hat das Messer in der Hand gehabt zum Töten?
Der
Vater. Es ist für uns unbegreiflich, was dort passiert ist. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Kennen wir jemanden, der auch gesagt hat, mein Vater? Am Kreuz. Jesus. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Wisst ihr was? Allein darüber könnte ich den ganzen Tag beten heute. Was muss in den Herzen kannst du von Abraham vorgegangen sein, als sein Sohn sagt, mein Vater? Wir müssen uns so einversetzen. Er war ein guter Vater, ein liebender Vater. Und dachte vielleicht, das ist das letzte Mal, dass mein Sohn mich anspricht mit meinem Vater. Vielleicht kommt der Moment, wo er nicht mehr da ist. Und der Vater sagt dann zum Sohn, ja, Sohn. Und dann steht, siehe das Feuer und das Holz, wo es das Schaf zum Wandern. Das Schaf. Kennen wir das Schaf? Johannes 1. Und Johannes der Täufer sagt, siehe da, das Lamm Gottes, das der Sünde wälte. Und dann 28 Mal in der Offenbarung, das Lamm Gottes. Wo ist das Lamm? Der Kornelik, der ihn sagt, die haben sich unterhalten, das waren gläubige Menschen. Er sagt, der Vater, wo ist denn das Lamm? Und er wusste nicht, dass er es ist. Isaac war doch kein Mann, es war doch ein Mensch. Ja, aber in Gottes Augen war es das Frankopfer. Und Jesus? Jesus war auch kein Schaf, war ein Mensch. Aber in Gottes Augen, das Lamm Gottes. Und dann steht hier, da sagt der Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Das zweite Mal, sie gingen beide miteinander. Und merken wir etwas? Der Abraham kann es hier nicht fertig kriegen, seinen Sohn zu sagen, du bist es. Das hat er auch sagen können. Das liebe ich in der Schrift. Wir überlesen manchmal diese kleinen Verse, die sind so wichtig. Abraham hat seine ganze Last jetzt nochmal Gott hingegeben und sagt, Gott wird es machen. Aber Gott, der Vater, hatte keinen, dem er seine Lasten abgeben. Der Vater im Himmel, der stand da ganz allein. Und er musste ganz allein das hinterlegen. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihn genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Wenn man jemanden bindet, macht man ihn kampfunfähig. Es war der Gehorsam Jesu gegenüber seinem Vater, dass er nicht in jede Hausfest, der hätte sie auflassen können. Nein, er hat sich binden lassen. Es wird nie mehr einen Menschen geben, der hilfloser war als unser Herr Jesus am Kreuz. Und das hat er freiwillig getan. Und Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Der rief in der Ende des Herrn vom Himmel mit Abraham, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, streck deine Hand nicht aus nach den Jungen, tu nichts, denn ich habe erkannt, dass du Gott fürchtest und dass deinen Sohn, dein einzigen, mir nicht wollen kannst. Merkt ihr das? Der Engel muss zweimal rufen. Abraham, Abraham, warum ruft er denn jetzt einmal? Das hat eine Bedeutung. Das heißt, Abraham war voll davon überzeugt, ihn jetzt hinzugeben. Und er war so dabei, dass er ihn zweimal laut rufen muss. So intensiv war er dabei, Gott dieses Opfer zu geben. Warum kam der Engel wohl? Wisst ihr warum? Weil es ein Befehl verloren hat. Und Gott sagte, das, Abraham, was du jetzt durchleidest, aber nicht bis zum letzten Exitus bleiben musst, das steht mir eines Tages bevor. Du kommst weg als Vater, ich nicht. Dein Sohn, der wird nicht geschlachtet, mein Herr. Es war nur dieser Plan, Golgatha von Ewigkeit zu Ewigkeit, der rechtzeitig eingriff. Und dann steht hier, und Abraham hob seine Augen und sah, und sieh, da war ein Witter hinten im Gestrüpp,
an seinen Hörnern festgehalten. Er ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Wir wissen das, die Widder wurden geopfert, auch bei der Einsetzung der Priester und so. Aber jetzt ist hier ein gewaltiges Bild von mir. Das möchte ich euch mitgeben. Hörner sind in der Bibel immer ein Symbol von Macht und Schärfe. Und ich habe schon gesagt, dass das Holz und verdorrtes Holz ist ein Bild für den Menschen in der Sünde. Und dadurch, dass der Widder seine Hörner in den vertrockneten Gestrüpp verfing, will die Bibel uns damit sagen, die Macht und die Kraft des Opfers, die wurde letztendlich durch die Sünde gelähmt. Der Wille ist ein Bild für dich und für mich. Wir sind durch die Sünde gelähmt. Und Jesus, das Opfer, Jesus als Opfer ist natürlich auch hier ein Bild für den Wille. Und dass die Hörner versteht man, heißt, Jesus hat durch die Sünde sich selbst zu nichts gemacht. So wie der Widder seine Hörner versteckt hatte in den Strauch, so hat Jesus, 2. Korinther 5, 21, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er hatte keine Kraft mehr. Und dann geht es hier weiter. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr hat es wert gesehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird es sehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel herzu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich zahlreich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Volk ihrer Feinde in Besitz nehmen. Kennt ihr die Verheißung damals, als Abraham auf den Himmel schaute und Gott sagt, wie die Sterne und das Sandmeer? Und in Isaak ist die Erfüllung gewesen und unser Isaak hat die Erfüllung vollendet am Kreuz. Es wird eines Tages im Himmel eine unzählbare Schar sein. Und wie sind die dahin gekommen? Weil sie so fromm waren. Gibt es im Himmel irgendeiner, der da ankommt, weil er so fromm ist? Nein. Wer kommt denn in den Himmel? Das ist das richtige Wort. Begnadigte Sünder. Das heißt, das sind Menschen, die von Natur aus die Hölle verdienen. Du und ich, wir gehen nicht verloren, wir sind verloren. Das ist der Unterschied. Jeder Mensch ohne Christus ist verloren. Und der Einzige, der dich aus diesem verlorenen Zustand rausholt, ist der Mann am Kreuz. Und deswegen möchte ich jetzt zum Schluss nochmal ganz persönliche Worte an euch richten für 5 Minuten. Wie gehst du mit Jesus um? Was bedeutet dir Jesus? Was bedeutet er? Wer ist er für dich? Ist er für dich jemand, der ganz nett ist? Der dir mal helfen kann, wenn du traurig bist? Oder ist er jemand, der eines Tages, wenn du mal stirbst, dir vielleicht noch mal zur Seite stehen darf? Ist er das für dich? Ist Jesus dein Feuerlöscher, den du in deinem Leben immer wieder benutzt, wenn es irgendwo brennt? Behaupten, dass Jesus dein Leben ist. Und jetzt sei vorsichtig mit dem, was du sagst.
Mein Retter.
Ja.
Retter.
Genau. Aber ist er unser Leben?
Ja.
Ich hoffe. Wie zeigt sich das? Das Erste, wenn Jesus wirklich dein Leben ist, dann hast du nichts mehr zu bestimmen in deinem Leben. Ist das so? Ist es so, dass du zu Herrn Jesus sagst, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst? Ich werde nur noch das tun, was du möchtest. Und dann kommst du in ganz viele Schwierigkeiten. Was machst du dann? Sagst du dann auch, der Herz gegeben, der Herz genommen,
der Name des Herrn sei gepriesen. Wer ist Jesus für dich? Karfreitag. Ich hoffe, dass wir nicht nur heute an diesem Tag uns bewusst machen, was er für uns getan hat. Ich hoffe, dass wir eine Antwort geben. Welche Antwort hast du für ihn heute? Was ist die Antwort auf diese Predigt? Gehst du nach Hause und sagst, ich habe ein paar nette Gedanken bekommen aus dem ersten Buch Mose 22. War was ganz Interessantes dabei. Nicht alles, aber ein bisschen was. Und dann bist du wieder dein Herr. Dann war alles umsonst. Die ganze Zeit, die du im Gottesdienst war alles umsonst. Sondern ich hoffe, dass es so ist, dass du heute eine Entscheidung triffst. Dass du sagst, ich möchte mein Leben als Brandopfer geben. Das bedeutet, Herr, ich möchte, dass nur noch du zu sehen bist. Nicht mehr ich. Ich möchte zurück. Ich möchte, dass du zu sehen bist. Und die letzte Frage: Wo wirst du eines Tages die Ewigkeit zubringen? Vielleicht hast du dich nur bekehrt. Bekehrt bedeutet, was machen die Beten? Du hast verstanden, okay, ich bin ein Sünder, ich bin schmutzig, Gott ist heilig und rein, passt nicht. Der nicht passen macht, ist der Mann am Kreuz. Ich muss ihm meine Sünden bekennen und ich muss ihn einladen in mein Leben und dann will ich leben. Vielleicht hast du das mal getan. Vielleicht vor 5 Jahren, vielleicht letzte Woche, vielleicht vor 50 Jahren. Aber ist dieser Mann der Chef in deinem Leben? Ist die, wo bei vielen aufhört, dass Gott Chef ist? Hier. Über 90% der Christen, die ich kenne, die sind Chef hier. Ist das auch hier ein Brandopfer? Ist das auch so, dass ich das sage, Herr, ist deins? Alles ist deins. Machen wir das so? Jesus hat das so gemacht. Wenn du heute Abend sterben würdest, könntest du in Frieden leben? Weißt du, dass du den Plan Gottes, den er für dein Leben hatte, umgesetzt hast? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Karfreitag hat ja etwas zu tun mit dem Tod. Und glaub mir, du wirst auch sterben. Der Tag kommt. Vielleicht früher als du denkst. Wir wissen, dass Gott sein Lohn war. Ich will es gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, warum Menschen das wissen wollen. Ich bin froh, dass der Herr das weiß, das machen. Aber die Frage, die ich mir stelle, die habe ich mir gestern intensiv gestellt. Was ist, wenn heute Abend ein Leben zu Ende geht? Ich muss an meinen Bruder Michael denken. Was ist wirklich wahr? Was bleibt? Wie gehen wir? Jesus konnte gehen. Mit 3 Worten hat er sein Leben dann nochmal so unterzeichnet. Es ist vollbracht. Und jetzt sage ich euch etwas. Das möchte ich euch auch Mut machen. Die Predigt fällt aufgenommen. Ich schicke sie nachher meiner Schwester Mädchen. Michael könnte das sagen. Wisst ihr warum? Ich bin ehrlich, ich habe manches Mal auch gedacht. Ich weiß nicht, was Gott macht. Vielleicht grüne ich an, ich würde mich freuen, wer ist gnädig und erlebt noch ganz lange. Und nichts dagegen. Vielleicht sofort und da sein, wir sagen ja gerne. Aber wenn das nicht macht, ich sage euch etwas, was auf meinem Herzen liegt. Als ich gehört habe, dass es vielleicht nicht so aussieht, dass er noch lange unter uns bleibt, da war ich ärgerlich am Anfang über den Herrn. Und habe gesagt, Herr, er hat einen Wunsch gehabt. Er wollte nicht irgendwie durch Diskotheken ziehen und saufen und präsentieren. Er wollte in die Gemeinde gehen und deinen Namen groß machen. Gib mir doch diese Chance. Und ich war gestern echt, ich habe gestern oft geweint. Das hat meine Frau vorher möglich, ich weiß nicht, ich habe gestern oft für mich geweint. Kommt nicht selten, also kommt selten vor, aber ist so. Ich war gestern auch sehr traurig, muss ich euch sagen. Aber dann hat Gott mir etwas gesagt. Mitten in meinem Wandel habe ich eine Nachricht bekommen von meinem Cousin Gary, der Herr segne ihn. Er schickt mir oft gute Nachrichten. Und dann ist es mir so groß geworden. Kann man wirklich besser predigen als Michael in seinem Krankheitszustand dort? Plötzlich habe ich gedacht, alle Predigten, die ich in meinem Leben gehalten habe, das ist ja nichts dagegen. Hast du alle vergessen? Die Predigten, die er gehalten hat, jetzt schon, die kann keiner besser halten. Dann habe ich gesagt, Herr, entschuldige, ich muss zurück. Mehr geht nicht. Mehr Predigten, die er getan hat, jetzt schon, geht nicht. Deswegen bin ich überzeugt, wenn mein Bruder reingehen sollte, dann kann er so reingehen. Das ist vollbracht. Und Gott hat sein Gebet doch gehört. Das sollte der Teufel mir gestern wegnehmen. Weil das war sein Gebet. Herr, ich möchte nur noch hier bleiben, wenn das Herz 100% für dich steht. Und gestern hat mir der Herr gezeigt, was hat er getan. Bist du denn blind? Hast du das nicht mitbekommen, was der gemacht hat? Hast du nicht gesehen, wie er in seiner Not leuchtet? Hast du nicht mitbekommen, wie hier Weihnachten war, wo andere Menschen noch nicht mal aufgehen wollten, wie er gesungen hat? Hast du in deine Augen geguckt? Hast du schon mal überhaupt Menschen gesehen mit solchen Augen? Hast du nicht gemerkt, wie ich in ihm bin? Hast du nicht gemerkt, wie so das Blut rauskommt, wo der so wieder gesungen hat? Wer kann das? Wer hat damals geblieben? Wer? Ja. Das möge der Herr schenken. Gott hat ganz andere Dimensionen. Wir möchten unserem Vater im Himmel danken, dass er uns so liebt. Und der Vater versteht uns. Das ist mir gestern so groß geworden. Wenn wir weinen, versteht uns der Vater. Und da sagt mein Junge, weine euch. Ich hab auch so ein Elendsbild. Ich habe das schlimmste Bild leibhaftig gesehen. Das hast du nie gesehen. Ich habe gesehen, wie das Schönste, was ich hatte, elendig verreckt ist. Kein Mensch konnte meinen Sohn am Kreuz sehen, außer ich. Es war dunkel 3 Stunden. Und wie er da aussah, weiß keiner von euch. Aber ich musste das mit ansehen. Und deswegen, ich weiß, was nun ist. Das ist so gut, solch einen Gott zu haben. Und dieser Gott liebt dich. Und lass dich von niemandem einreden, dass du nicht durch das Leben kommst. Dieser Gott ist dein Gott. Und der hat dich fest. Der lässt dich nie los. Glaub es, auch wenn du dich losreißt, dann hält er dich noch bei fest. Und er hat mehr Kraft, glaub es nicht. Und er will uns sehen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Heute ist das ja alles ein bisschen anders, weil ich jetzt kein Essen und Trinken, weil wir jetzt gleich hier rein müssen. Deswegen bete ich jetzt gerne nochmal. Dann sehen wir unser Segenslied und dann spreche ich noch mit uns. Vater, wenn wir sehen, was wir deinem Herzen angetan haben, dann können wir heute nur uns entschuldigen. Vater, dass du das alles mit ansehen musstest. Und du hast noch ganz andere Augen. Du hast ein ganz anderes Herz als unseres. Unser Herz ist schmutzig und verdorben. Du bist so heilig und so herrlich. Und Vater, wir möchten uns alle heute bei dir entschuldigen, dass wir durch unsere Sünden deinen Sohn so zugerichtet haben. Vater, dass du das ertragen müsstest. Vergib. Bitte vergib uns. Und Vater, aus Dankbarkeit, wir können es ja nicht gut machen, aber aus Dankbarkeit, nimm unser Leben. Ganz neu, hier sind wir, hier bin ich. Und wenn wir bis jetzt zu viel an uns gedacht haben, dann vergib uns das. Und jetzt nimm unser Leben neu in deine Hand und beschlagnahme uns, sei du der Herr. Mach mit uns, was du willst. Hauptsache, du kommst zum Ziel. Vater, wir bitten dich auch für unseren Michael, dass du ihn jetzt einfach gnädig anschaust. Und wir rufen zu dir, sag dir jetzt ganz nach. Vater, das wäre das Größte. Ich will das auch nicht erzwingen von dir. Und das wäre das Größte, wenn du ihn jetzt anlöst. Und ihn ohne Medikamente wieder auf die Beine bringst. Aber du weißt, was du tust. Wir legen das jetzt in deine Hände. Mein Herz freut sich trotz alledem, dass ich weiß, dass Michael völlig geborgen sein darf in dir. Egal was passiert, niemand, aber auch niemand, keine Krankheit, kein Tod, nichts. Kein muss deine Hand heißen. Das freut mich. Und eines Tages, wenn wir uns alle dort hier sind, danke, Herr, dass das Beste auf uns wartet.